Deutschlandfunk Sportgespräch
mit Maximilian Rieger. Hallo zusammen. Fast 3 Jahre ist es jetzt her. Da sterben in den Fluten in Deutschland 188 Menschen. Städte und Dörfer, vor allem in Westdeutschland, werden zerstört. Und nicht nur Häuser und Straßen, sondern auch Stadien, Tennisplätze und Turnhallen werden Opfer des Wassers. Das ist eins von vielen Beispielen, wie die Erderwärmung Sportlerinnen und Sportler, Vereine und Verbände trifft. Fluten, Hitze, Dürren und Schneemangel treffen den Sport aber auch an vielen anderen Orten. Wie kann er sich daran anpassen? Darüber habe ich mit Madeleine Orr gesprochen. Sie ist Associate-Professorin an der Universität Toronto und sie forscht seit Jahren zu den Folgen der Klimakrise auf den Sport und hat dazu gerade ein Buch veröffentlicht. Warming Up – How Climate Change is Changing Sport. Und meine erste Frage an Sie war, wann hat sie persönlich festgestellt, dass die Erderhitzung einen Effekt auf den Sport hat?
Ich bin schon seit ich klein bin Skifahrerin und schon als ich 15 war, ist mir aufgefallen, dass die Saisons in unseren Bergen nicht mehr so lang waren, wie das noch in meiner Kindheit der Fall war. Dann habe ich 2015, 2016 sogar mal eine Saison in den Alpen verbracht und in den meisten Urlaubsorten ist der Schnee Mitte der Saison geschmolzen, ähnlich wie wir das im vergangenen Jahr beobachten konnten. Es gab einfach nicht besonders viel Schnee und ich bin umhergegangen und habe verstanden, okay, das ist offensichtlich der Klimawandel. Das ist ein Muster. Und als ich es einmal im Skisport gesehen habe, konnte ich meine Augen nicht mehr davor verschließen. Es ist einfach überall aufgetaucht. Mir ist aufgefallen, dass Hitze auch den Sommersport beeinflusst, Überflutungen, die Feldsportarten und so weiter.
The heat impacting summer sports, the floods impacting field sports, etc.
So, ist
der Wintersport der Bereich, wenn wir über die Sportindustrie reden, in dem wir die größten Auswirkungen der Klimakrise spüren?
Ja, ich würde schon sagen, dass der Wintersportbereich die größten Auswirkungen bisher hatte. Wenn Sie mal an Eislaufen denken, wir haben da in Nordamerika und Europa zwischen 20 und 45 Tage verloren, natürlich abhängig von der Region. Das ist echt viel. Das ist etwa ein Monat Eislaufzeit, die wir nicht mehr haben, die unsere Elterngeneration aber noch hatte. Also ja, dort gibt es bis jetzt die gravierendsten Auswirkungen. Aber in letzter Zeit beobachten wir auch, wie die extreme Hitze im Sommer ein riesiges Problem wird.
But in recent years we're also seeing extreme heat in the summer becoming a big problem.
So let's talk about the possible.
Dann lassen Sie uns ganz konkret auf die Auswirkungen eingehen und es individuell auch mal runterbrechen. Ich bin Hobbyfußballer aus Deutschland. Ich spiele in der untersten Liga hier in Köln auf Kunstrasen in der Stadt. Wie beeinflusst mich der Klimawandel in dieser Sportart?
So in what way is climate change affecting this kind of sport?
Yeah, so the big one with any summer sport is going to be heat.
Das große Thema in jeder Sommersportart ist Hitze. Und ganz offensichtlich speichert Kunstrasen mehr Hitze als zum Beispiel ein Belag aus Gras. Sie spüren auf dem Kunstrasen leichter, wärmere Temperaturen, als wenn sie im Schatten neben dem Feld sind. Und das wird Tribut fordern. Das andere Thema für Sommersportler wird Wasser sein. Entweder zu viel davon oder zu wenig. Ob Flut oder Dürre, es wird den Belag beeinflussen. Sie werden also entweder einen Belag haben, der überschwemmt ist, auf dem sie nicht spielen können. Und wenn es dann mal anfängt zu trocknen, wird es sehr rutschig und einige werden hinfallen oder mehr. Die andere Möglichkeit ist, wenn sie eine Dürre haben und es zu wenig Wasser gibt, dann kann die Oberfläche sehr heiß werden, zu heiß, um darauf zu gehen. Und sie kann auch hart sein. Was also passieren wird, besonders auf Grasflächen im Kontrast zum Kunstrasen, ist, dass die Erde unter dem Gras steinhart wird. Wenn man also hinfällt, kann sich das stärker auf den Körper auswirken, weil man auf einen harten Untergrund fällt. Das ist, als würde man auf Beton fallen. Im Vergleich zu einem weichen Untergrund werden die Auswirkungen auf die Körper von Athleten und damit die Verletzungen schwerer werden.
Sie haben die Hitze angesprochen und Sie schreiben auch in einem der ersten Kapitel Ihres Buches über Hitzschläge. Und da war ich überrascht, wie oft es so etwas in den USA schon gegeben hat. Ging es Ihnen da ähnlich? Waren Sie auch überrascht, dass Spielerinnen und Spieler draußen auf dem Spielfeld an Hitzschlägen sterben?
Are actually dying from heat stroke?
Ich bin immer von einem Hitzschlag überrascht, weil er zu 100% zu verhindern ist. Wenn wir uns bewegen, erzeugen wir Wärme. Deswegen schwitzen wir, uns wird warm und unser Gesicht wird rot. Und wenn wir in einer sehr warmen Umgebung Sport machen, können wir nicht so viel schwitzen, wie wir eigentlich sollten, weil der Schweiß auf der Haut nicht verdunstet. Und das sorgt für eine Menge Probleme. Die ersten Anzeichen von Hitze sind, dass wir sehr viel schwitzen. Wir verlieren ein wenig die Konzentration, wir fühlen uns müde, wir bekommen Krämpfe in den Beinen. Aber in den meisten Fällen ist das Problem, dass sich diese Symptome einfach nur nach einem harten Training anfühlen. Und dann meinen die Trainer, wir hätten uns einfach etwas überanstrengt und müssten es langsamer angehen. Aber die Herausforderung ist, die Person tatsächlich auch etwas runterzukühlen. Denn wenn wir das nicht machen, kann es zu Problemen mit den inneren Organen kommen, die dann überhitzen. Und dann bekommen wir einen Hitzschlag, der tödlich enden kann. Und die Sache ist, es gibt keinen Grund, es überhaupt so weit kommen zu lassen. Wenn man die Anzeichen früh erkennt, etwa mit einem Hitzeprotokoll, kann man der Athletin oder dem Athleten Wasser geben, Schatten geben, Eis geben und so weiter. Wir können den Körper runterkühlen und hätten keine Probleme mit Hitzschlägen. Und trotzdem, in den USA sind Hitzschläge die häufigste Todesursache bei jungen Athletinnen und Athleten, weil die Menschen nicht wissen, wie man die Symptome erkennt. Und dann merken sie es nicht. Die Leute denken, es ist einfach ein normales Training und dann landet die Athletin oder der Athlet im Krankenhaus.
And so it doesn't get caught and people think it's just an ordinary practice and then the athlete later ends up in hospital.
And as you just said,
Sie meinten gerade, ein Protokoll könnte helfen, das zu verhindern. Warum gibt es solche Protokolle noch nicht und was sollte da drin stehen?
What should be in those kind of protocols?
Yeah, so it's surprising and it's not surprising.
Es ist überraschend, aber auch nicht überraschend. In manchen Teilen der Welt, etwa in Australien, wo es sehr, sehr heiß werden kann, gibt es in den meisten Sportarten solche Protokolle. Es kommt dann auch auf die Luftfeuchtigkeit an, aber in etwa steht da drin, wenn es mehr als 30 Grad sind, sollten mehr Pausen eingelegt werden, es sollte mehr Wasser zur Verfügung stehen, die Athletinnen und Athleten müssten die Möglichkeit haben, aus der Sonne herauszukommen, etwa mit Hilfe eines Zelts oder etwas Ähnlichem. Und das sollte regelmäßig und mehrmals während eines Trainings oder eines Spiels passieren. Bei einem 90-minütigen Fußballspiel etwa sollte es zuerst nach 20 Minuten und dann noch einmal nach 30 Minuten eine Pause für 1-2 Minuten geben. Das macht schon einen wirklichen Unterschied. Aber manche Leute mögen das nicht, weil das Spiel verändert. Aber es ist eine Frage der Gesundheit und der Sicherheit und die meisten Leute verstehen das und dass dann Sicherheit an erster Stelle steht. Das ist das eine. Aber es sollte auch noch eine zweite Maßnahme geben, wenn es zu heiß zum Spielen ist. Wenn die Außentemperatur und die Körpertemperatur in etwa gleich sind, also so um die 37 Grad, sollten wir draußen überhaupt keinen Wettkampfsport mehr betreiben. Oder wenn, dann nur sehr kurz, so für 15 bis 20 Minuten. Nicht länger. Oder wir müssen in die Halle wechseln oder die Zeit verschieben oder später am Abend spielen, wenn es etwas kühler ist. Aber wir sollten nicht spielen, wenn die Außentemperatur höher ist als die Körpertemperatur.
But we shouldn't be playing once the temperatures are above body temperature.
So that is heat.
Das ist also das Thema Hitze. In Ihrem Buch schreiben Sie auch über Footballspieler aus Kalifornien und anderen Teilen Nordamerikas. Wie sind die noch vom Klimawandel betroffen, außer durch Hitze?
Yes, so in parts of Europe, in parts of North America, especially in the West.
In Teilen Europas und Nordamerikas, vor allem im Westen, aber auch in Südamerika, in Chile, sind Waldbrände ein großes Problem. Und bei Waldbränden geht es nicht nur um das Feuer selbst, obwohl das in einigen Fällen tödlich sein kann. Wenn es zu einem Waldbrand kommt, müssen wir natürlich erstmal alle Menschen aus der Gefahrenzone bringen. Aber es geht auch um den Rauch und die Auswirkungen der Luftqualität auf den Körper von Sportlerinnen und Sportlern. Denn wenn wir trainieren, atmen wir mehr Luft. Und weil wir mehr durch den Mund atmen und nicht durch die Nase, die ein Filtersystem hat, gelangen mehr Schadstoffe viel schneller in die Lunge, wenn die Luftqualität schlecht ist. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir die Luftqualität überprüfen, wenn wir draußen Sport machen. Das kann man in den meisten Wetter-Apps überprüfen. Das sollte Teil unserer normalen Wetterüberprüfung sein, wenn wir Sport draußen machen, weil das große Auswirkungen auf die Atmung, die Sichtweite und Konzentration haben kann. Es gibt Studien, die zeigen, sagen, dass Schiedsrichter schlechtere Entscheidungen treffen, wenn die Luftqualität schlecht ist, weil unsere Wahrnehmung dann nicht so gut ist. Es sind kleine Veränderungen, die aber eine große Auswirkung haben, wenn die Schiedsrichter schlechte Entscheidungen treffen oder die Athletin oder der Athlet nicht ganz auf der Höhe ist. Das ist eine große Herausforderung. In meinem Buch erzähle ich ein paar Geschichten, wie Luftqualität und Luftverschmutzung Sport in verschiedenen Teilen der Welt beeinflusst hat. Aber ich schreibe auch von einer besonderen Gemeinde in Paradise in Kalifornien, wo die ganze Stadt von einem Waldbrand zerstört wurde und alle Bewohnerinnen und Bewohner in eine andere Stadt ziehen mussten. Mit der Zeit sind die langsam wieder zurückgekehrt, aber es war für alle eine traumatische Erfahrung. Die Sportlerinnen und Sportler waren lange von ihren Familien getrennt, also gab es auch mentale Probleme. Es gab also diese vielen Auswirkungen, die man bedenken muss, wenn man in einer Gefahrenzone wie in einem Waldgebiet wohnt.
That also need to be considered for those who live near forested areas.
And one last example.
Ein letztes Beispiel, und dafür wechseln wir auch den Kontinent. Wenn man ein professioneller Cricket Club in Indien ist, wie beeinflusst sich der Klimawandel dort?
Yes, so India has had some really interesting issues in the last.
Indien hatte in den vergangenen Jahren viele Probleme mit Dürren, also genau das Gegenteil von der Flut, die sie in Deutschland erlebt haben. In Indien ist es Dürre und die hat großen Einfluss etwa auf die Wasserversorgung und es besorgt die Menschen auch einfach, weil Wasser essentiell zum Leben ist. Wenn man also die hohen Temperaturen in Indien kombiniert mit einer langen Dürreperiode, gibt es allerhand Unbehagen. Ich erzähle ein paar Geschichten etwa von Cricket-Clubs, die auf Anweisung des obersten Gerichtshofs in Indien ihre Saison beenden mussten, weil sie kein Wasser zur Pflege ihrer Spielfelder verwenden durften. Die Felder waren dann unbespielbar. 2016 und 2018 war das der Fall. Da hat das Gericht gesagt, dass kein Wasser für Cricket verschwendet werden sollte. Das ist durchaus sinnvoll, denn Zugang zu Wasser ist essentiell und dann gibt es einfach andere Prioritäten. Aber gleichzeitig hat das großen Einfluss auf die Sport-Community für die Cricket-Unterhaltung, Gemeinschaft und Verbindung bedeutet. Und wenn das wegfällt, gibt es Folgeauswirkungen.
Sie sprechen auf der ganzen Welt mit vielen Menschen aus der Sportindustrie. Was ist Ihr Eindruck? Wie bewusst sind sich Athletinnen und Athleten und Sportverbände über die Risiken, die der Klimawandel schon jetzt und auch in der Zukunft mit sich bringt?
Was ich interessant finde, jede Organisation, die schon einmal große Auswirkungen wie ein Feuer, eine Flut oder eine Dürre erlebt hat, ist sich den Risiken sehr bewusst und auch besorgt. Und sie weisen auch gerne auf den Klimawandel hin und sagen, wir müssen mehr tun. Aber die Organisationen, die noch keine großen Probleme hatten, haben die Vorstellung, dass ihnen so etwas nicht passieren würde. Als gäbe es für sie kein Risiko oder als wäre es doch alles nicht so schlimm. Das haben die anderen auch gedacht, bis es passiert ist. Es ist also wichtig, dass wir darüber reden. Es ist wichtig, dass wir Ressourcen teilen zwischen Clubs und Organisationen, auch über Grenzen hinweg und über die ganze Welt. Es ist nicht vernünftig zu denken, die EU wird in naher Zukunft keine Auswirkungen des Klimawandels spüren. Ich denke, wir müssen damit rechnen und uns entsprechend vorbereiten.
Wird es auch Orte geben, an denen Sport aufgrund des Klimawandels unmöglich sein wird?
Yeah, it's very possible.
Es ist durchaus möglich, dass wir bestimmte Bevölkerungsgruppen aus dem Sportkontext verlieren, vor allem aus den internationalen Wettbewerben. Teile der Karibik, Teile des Südpazifik, Teile von Afrika südlich der Sahara sind zum Beispiel sehr stark vom Klimawandel betroffen und spüren schon jetzt die schlimmsten Auswirkungen. Diese Gegenden verlieren die Sportförderung, weil die Gelder in Notfälle investiert werden. Sie haben auch keine bespielbaren Felder mehr. In diesen Gegenden ist es sowieso schwierig, Zugang zum Sport zu bekommen. Oder die Spiele sind eher informell. Und diese Spiele und diese Möglichkeiten verschwinden, weil es aufgrund von Dürre keine bespielbaren Untergründe mehr gibt. Oder im Südpazifik, wo sie am Strand spielen oder in Parks in der Nähe des Wassers. Der Meeresspiegel steigt und diese Plätze verschwinden im Meer. Kinder bekommen überhaupt nicht mehr die Möglichkeit zu spielen. Bis 2030 könnten rund 20% aller Sportnationen nicht mehr an internationalen Wettbewerben teilnehmen.
As soon as 2030.
So this is the worst case for.
Das ist natürlich der Worst Case für diese Regionen. Gibt es noch etwas, was man dagegen tun kann, oder ist es einfach zu spät für manche Regionen? Die Menschen dort können keinen Sport mehr machen und müssen gegebenenfalls umziehen.
And they might have to move.
Yeah, in some cases, in very few cases, I would say.
In einigen wenigen Fällen gibt es tatsächlich keine andere Option mehr. Sie müssen aus ihrer gewohnten Umgebung weg. In Fidschi zum Beispiel gibt es eine Rugby-Community, die aus ihrem Zuhause ausziehen und weiter ins Land ziehen muss, weil der Meeresspiegel ansteigt. Aber das ist selten. Global gesehen würde ich sagen, können die meisten Probleme noch gelöst werden. Es ist noch nicht zu spät, etwas zu ändern, aber wir müssen uns als globale Sport-Community jetzt darüber Gedanken machen. Vor allem wir, die in Regionen wie den USA, Kanada oder Europa leben. Wir müssen aufmerksam sein. Für uns ist es hin und wieder mal eine Flut, die vieles zerstört, aber nicht total verheerend ist. Deshalb ist es wichtig, auch an die Communities zu denken, die in der ersten Reihe stehen. Wenn wir können, müssen wir Ressourcen dorthin schicken und wir müssen darüber reden, um Prioritäten zu setzen. Das ist ein globales Problem und nicht etwas, was uns ab und zu mal passieren kann.
So that we prioritize this as a global issue and not just something that occasionally potentially could happen to us.
So how can sport organizations around the world?
Wie können denn Sportorganisationen auf der ganzen Welt die Risiken durch den Klimawandel in ihrem Handeln berücksichtigen?
Yeah, so I mentioned earlier that heat policies is one thing I would suggest. I would say that actually.
Ich habe die Hitzeprotokolle schon angesprochen. Noch besser wäre eigentlich ein Wetterprotokoll. Es gäbe also ein Hitzeprotokoll. Viele Organisationen haben bereits ein Gewitter- und ein Regenprotokoll. Das würde ich durch ein Luftqualitätsprotokoll erweitern und auch ein Budget für die Notfallplanung erstellen. Also wenn es eine Flut gibt, wie teuer wird die Restaurierung des Platzes? Oder was kostet es, Schäden zu reparieren? Man sollte bereit sein, das zu zahlen, damit man nicht auf die Versicherungen warten muss, die eventuell gar nicht zahlen. Ein anderer Teil betrifft die FIFA, das IOC und andere solcher Organisationen. Wenn sie weiter internationale Sportwettbewerbe in der Form haben wollen, wie wir sie jetzt haben, müssen Mittel bereitgestellt werden für die Länder, die intern nicht über die nötigen Mittel verfügen und keinen Zugang zu Ressourcen haben. Diese müssen global geteilt werden. Es ist manchmal schwierig, diese Art von Hilfe zu bekommen. Aber wenn wir weiterhin internationalen Leistungssport betreiben wollen, ist das unerlässlich. Denn wenn wir 20% der Sportnationen verlieren, können wir nicht mehr behaupten, dass irgendjemand der Beste der Welt ist, denn ein großer Teil der Welt wäre nicht einmal auf dem Spielfeld.
Aber sind Ihrer Erfahrung nach die Verbände aktuell wirklich bereit für diese Aufgabe?
I don't think so. I think that in many cases.
Ich denke nicht. Ich glaube, in vielen Fällen denken sie, wir hätten mehr Zeit, wenn sie in der Vergangenheit nicht mit Gefahren konfrontiert waren. Sie denken, das ist nicht wichtig. Wir haben andere Probleme. Das ist eine gefährliche Denkweise, denn es bedeutet, wenn etwas passiert, und es ist keine Frage, ob was passiert, sondern wann es passiert, dann werden wir nicht bereit sein. Die Reparaturen werden deutlich länger dauern, deutlich teurer werden und sehr viel störender sein. Ich denke, Stand jetzt machen die Organisationen zu wenig. Es zählt nicht zu ihren Prioritäten und das muss sich spätestens in den kommenden Jahren ändern.
Aber wer wird das ändern? Wer wird den Wandel in der Sportindustrie vorantreiben? Sind das die Verbände? Sind das die Clubs? Oder braucht es eine Art Regulierung aus der Politik? Also wer wird dafür verantwortlich sein, eine neue Kultur zu entwickeln?
Ich denke, es wird ein Mix aus allem sein und es kommt darauf an, wo in der Welt wir uns befinden. In Deutschland etwa werden die Clubs in den Verbänden die Führung übernehmen müssen. Viele werden von den Mitgliedern geführt oder es gibt eine Art Mitbestimmung der Mitglieder. Und das ist sehr wichtig, denn es gibt Mitgliedern, die sich Sorgen aufgrund des Klimawandels machen, eine Möglichkeit, diese Sorgen auszudrücken und sie zur Priorität zu machen. Aber es ist schwierig, weil so etwas langsam vorangeht und mir wäre lieber, es würde schneller gehen. Und das ist manchmal schwierig, das deutlich zu machen. Und viele Vereine und Verbände sagen, oh, wir denken an den Klimawandel und können das auch beweisen. Hier haben wir einen Nachhaltigkeitsplan, wir sparen Energie und verringern Emissionen. Das ist gut und wichtig. Aber diese Art von Veränderungen bringen nichts, wenn eine große Flut kommt oder ein anderes Desaster, das die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen beeinflusst. Diese Sachen müssen gleichzeitig passieren als Teil eines großen Klimaplans. Es können nicht nur LED-Lichter und Energieeinsparungen sein. Wenn du nur das tust, hast du ein Problem, wenn das Schlimmste passiert.
Really in a bad position when the worst happens.
So do you think that we need to rethink?
Denken Sie, dass wir die gesamte Struktur des Weltsports überdenken müssen? Sie sprechen zum Beispiel in Ihrem Buch über den Sportkalender, also wann große und kleine Events stattfinden. Müssen wir das überdenken und wahrscheinlich sogar ziemlich schnell?
Yes, I would say that would be a big priority.
We have to. Ja, ich würde sagen, das sollte eine große Priorität haben. Wir müssen über den Kalender nachdenken. Und das ist nicht nur eine Chance, darüber zu sprechen, welche Orte und Zeiten die sichersten sind, also ob wir vielleicht den Start von Saisons verschieben sollten. Das gibt uns auch die Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie häufig Spieler im Einsatz sind und ob es gesund ist, Athleten so oft auf dem Platz zu haben. Diese Fragen werden jetzt schon im Fußball gestellt, recht häufig inzwischen. Und dann gibt es die zusätzliche Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie bewegen wir die Menschen so, dass die Zeitpläne funktionieren. Können wir zum Beispiel Flüge reduzieren? Können wir mehr auf Busse oder Bahnen als nachhaltige Optionen setzen? Wenn wir es schaffen, den Status quo aufzubrechen und wir uns von dem traditionellen Sport, so wie wir ihn kennen, trennen, dann ist das zu Beginn wahrscheinlich eine unbequeme Konversation. Aber ich glaube, langfristig könnten wir bei einem Kalender landen, der gesunder für Athletinnen und Athleten ist, der sicherer ist mit Blick auf die Klimarisiken und der nachhaltiger ist hinsichtlich der Emissionen. Wir könnten also einen dreifachen Gewinn erreichen. Aber wir müssen diese Gespräche führen und sie müssen breit geführt werden mit allen Perspektiven.
Aber wenn wir uns zum Beispiel die Fußballverbände angucken, die bewegen sich eher in eine andere Richtung. Wir sehen mehr Wettbewerbe, mehr Spiele. Und das ist eine Geschäftsentscheidung, weil mehr Spiele mehr Geld generieren. Bedeutet das also, wenn wir über den Profisport reden, dass Verbände und Vereine Geschäftsentscheidungen treffen müssen, die ihnen am Ende Geld kosten?
Will make business decisions that will cost them money in the end?
I think it's possible that it costs them money in the short term.
Es ist möglich, dass es kurzfristig Geld kostet, aber wenn wir die Veränderungen nicht machen, werden wir langfristig Geld verlieren. Zum Beispiel hinsichtlich der Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern. Wenn sie zu viele Spiele absolvieren, dann wird ihre Karriere nicht mehr so lange dauern wie früher. Die Qualität des Spiels wird leiden. Wir sehen bereits jetzt, dass die Verletzungsraten von Fußballerinnen explodieren. Was es auch bedeutet, ist, dass wir kurzfristig vielleicht nicht unbedingt einen Rückgang der Einnahmen erleben, also dass die Vereine und Verbände viel Geld verlieren. Sie werden genauso viel Geld wie jetzt machen und nicht unbedingt viel mehr in den kommenden Jahren, wenn sich das System stabilisiert und wir uns an die neuen Prozesse gewöhnen. Das wird eine Anpassung sein, aber die Welt brennt. Wir werden uns sowieso anpassen müssen. Und ein weiterer Grund, warum ich denke, dass das langfristig Geld sparen würde: In Europa müssen alle größeren Organisationen ab 2026 über ihre CO2-Emissionen Bericht erstatten. Die EU hat angekündigt, dass es Steuern und Strafen zu zahlen gibt, wenn die Emissionen groß ausfallen. Und ich glaube, viele dieser Organisationen werden in dem Bereich mit sehr, sehr hohen Emissionen sein und sie werden alle möglichen Steuern zahlen müssen. Also, kurzfristig würde es ein bisschen unangenehm werden. Es würde bedeuten, dass sie kein riesiges Wachstum in den kommenden Jahren hinlegen werden, aber es würde sich stabilisieren. Und mit der Zeit werden wir darüber nachdenken müssen, wie wir die Sportindustrie weiterentwickeln, ohne dass sie unbedingt wachsen müsste.
As a sport industry and not necessarily how do we grow as a sport industry.
So when you look at the sport industry.
Wenn Sie sich die Sportindustrie angucken und mit anderen Bereichen unserer Gesellschaft vergleichen, ist der Sport ein Bereich, der sich mit höherer Wahrscheinlichkeit verändern wird oder eher nicht? Denn viele Menschen in der Sportindustrie sind ja auf kurzfristigen Erfolg fokussiert, sei es auf dem Platz oder wenn es ums Geschäft geht. Weshalb so eine Veränderung recht schwer erscheint, weil es Zeit braucht und vielleicht auch kurzfristig Geld kosten wird.
Will take some years and maybe money in the short term.
It's really hard to say, if I'm being really honest. We can't kind of predict all.
Das ist für mich schwer einzuschätzen, wenn ich ehrlich bin. Wir können nicht alles vorhersagen. Es wird für alle Sektoren kurzfristige Herausforderungen geben. Der Sport hat es aber leichter als manch anderer Bereich, weil wir das Produkt, das wir liefern, viel besser kontrollieren. Und es ist kein essentielles Produkt. Wir können es also verändern, ohne das Leben von jemandem zu beeinflussen. Wenn Krankenhäuser oder Medikamentenhersteller morgen ihre Prozesse stark verändern würden, dann könnte das Überleben und Tod entscheiden. Im Sport sind die Folgen nicht so groß. Deswegen haben wir eine etwas größere Flexibilität, wenn es um Veränderung geht. Es wird sehr herausfordernd sein, weil wir sehr stark vom Transport- und Reisesektor abhängen, vom Beherbergungsgewerbe, und die sind alle hinten dran. Das wird also ein paar Jahre dauern, um da fit zu werden. Aber ich denke, es lohnt sich, diese Gespräche zu führen mit jeder Firma, mit der wir zusammenarbeiten, und zwar so schnell wie möglich.
So how can sport organizations?
Wie können denn Sportorganisationen ein produktiver Akteur im Kampf gegen den Klimawandel sein?
Way that is meaningful.
Yeah, so there's kind of two big ways that tend to come up, right? The first one is we need to educate.
Da gibt es zwei große verschiedene Wege. Der erste ist, wir müssen die Menschen aufklären. Wenn wir Menschen aufklären und mit unseren Fans zusammenarbeiten, dann können wir die Meinung innerhalb unserer Fans verändern. Die Herausforderung aus meiner Sicht ist, dass dafür auch die Sender und Medien mit dabei sein müssten, weil viele, viele Fans nur am TV mit dabei sind und nicht zu den Spielen an sich kommen. Es ist also wichtig, dass diese Nachrichten an die Fans kommuniziert werden, genauso wie das Interesse der Fans am Klimawandel. Außerdem arbeitet der Sport sehr eng mit einer riesigen Lieferkette zusammen, die sich über so ziemlich jeden Sektor mit den größten Klimasündern erstreckt. Die fossilen Energien, die Fluglinien, die Autoherstellern, all diese Sektoren sind im Sport aktiv. Sie sponsern Sport. Sie sind physisch anwesend bei Sportevents. Sie sind verantwortlich dafür, wie Sport stattfindet, wie wir uns von A nach B bewegen. Deswegen denke ich, dass der Sport hier eine große Möglichkeit hat, sich für Veränderungen innerhalb seiner Lieferkette einzusetzen und wirklich zu fordern. Wenn du mit dem Sport zusammenarbeiten möchtest, dann bist du bei den nachhaltigen Veränderungen an Bord. Dann bist du Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Das ist kein einfacher Weg, das wird kompliziert sein. Aber ich denke, es ist möglich. Das ist also der erste Weg. Wie kommunizieren wir mit unseren Fans und unserer Lieferkette? Der zweite Teil ist, Sport hat einen großen Fußabdruck. Der ist nicht ganz so groß wie von anderen Sektoren, und manch einer sagt dann, oh, der ist nicht so groß wie von dem Land oder von dem Land. Das ist ein unproduktiver Vergleich meiner Meinung nach, weil am Ende jede Organisation, jede Person auf diesem Planeten Teil der Veränderung sein muss. Zu sagen, irgendwas sei zu klein, ist also kontraproduktiv. Wenn ich an den Sport denke, dann denke ich an die ganze Energie, die unsere Anlagen brauchen, wie viel Wasser sie für ihre Plätze verbrauchen oder für ihre Schwimmbäder, für Eisflächen oder für Kunstschnee. Wenn man darüber nachdenkt, wie viele Menschen Teil davon sind, sind das eine ganze Menge. Und es ist ein Teil von unserem Leben, der nicht unbedingt essentiell ist. Es ist in vielen Fällen eher ein Nice-to-have, und das sind Orte, wo wir solche Veränderungen schneller umsetzen können als zum Beispiel in Schulen oder Krankenhäusern.
Wo Sie Kunstschnee ansprechen, ist Sport auch ein Faktor, dass wir so tun, als ob alles okay sei? Weil wir so daran gewöhnt sind, Kunstschnee zu nutzen, um einen Zustand wie vor 60 Jahren herzustellen, dass wir als Gesellschaft gar nicht realisieren, wie schlimm die Situation eigentlich jetzt schon ist, weil es ja gerade irgendwie noch funktioniert. Trägt der Sport insofern dafür Verantwortung, einen Status quo aufrechtzuerhalten, der eigentlich gar nicht mehr existiert?
Holding up a status quo that's not really existing anymore?
Absolutely. Yes, definitely it is.
Definitiv ja, das tut er. Es ist eine Herausforderung, wenn Sportorganisationen sagen, dass sie etwas gegen den Klimawandel tun möchten und ihre Taten das nicht widerspiegeln. Denn es ist nicht nur ein Versäumnis, seine Pflicht nicht zu tun, obwohl das schon schlimm genug wäre, sondern die Organisationen vermitteln den Eindruck gegenüber den Fans und Zuschauern, dass sich nichts ändern muss. Und das ist das eigentliche Problem. Denn wir können nicht so tun, als ob alles in Ordnung wäre, denn das ist es nicht. Weil es 20% der Sportnationen auf der Welt gibt, die bald keinen Sport mehr haben werden, wenn wir so weitermachen. Das Risiko ist also real. Die Auswirkungen sind rund um die Erde spürbar, und einfach so weiter zu vermitteln, dass alles in Ordnung ist, ist sehr problematisch. Ich denke da zum Beispiel an Olympia in Paris. Für ein paar Jahre haben sie behauptet, dass die Sommerspiele klimapositiv sein würden. Nun, das bedeutet gar nichts. Und seit kurzem ist sowas in der EU verboten, weil es irreführend ist und Greenwashing. Ich hoffe, dass diese Art der Regulierung hilft, diese Art der Kommunikation aus dem Sport herauszubekommen. Der Sport muss dafür Verantwortung übernehmen, was er der Öffentlichkeit vermittelt, und aufhören zu sagen, alles ist gut, wenn es das nicht ist.
Take responsibility for what it's telling the public and stop telling the public that everything is fine when it's not.
And I mean, we just had an example that.
Und wir hatten gerade das Beispiel, dass der Weltfußballverband FIFA einen Sponsorendeal mit Saudi Aramco abgeschlossen hat, einer der Ölfirmen, die am meisten für den Klimawandel verantwortlich ist. Und sie haben die Fluglinien und Ölunternehmen genannt, die groß in den Sport investieren und denen auch Clubs gehören. Sind solche Art von Sponsoren ein Faktor, warum Sportorganisationen in Sachen Klima ihre Stimme nicht effektiv erheben können, weil ihnen dann zu Recht Heuchelei vorgeworfen wird?
Absolutely. I mean, I saw that announcement and I laughed, right? Because FIFA.
Absolut. Als ich die Ankündigung gesehen habe, habe ich gelacht, weil der Kopf der FIFA vor ein paar Jahren noch eine grüne Karte hochgehalten hat und darüber gesprochen hat, dass sie jetzt für den Planeten grün werden. Und hier sind wir jetzt ein paar Jahre später mit dieser Ankündigung, dass sie mit Saudi Aramco zusammenarbeiten, einem der schlimmsten Akteure in Sachen Klimawandel. Das stinkt für mich nach Greenwashing. Das Argument, das FIFA und andere vorbringen, ist, dass sie diese Geldquelle nicht aufgeben können. Damit habe ich ein Problem, denn das ist eine Lüge. Sie können natürlich ihr Geld woanders herkriegen. Als Tabakwerbung Ende der 90er, Anfang der 2000er aus dem Sport verbannt wurde, hat es ungefähr 6 Monate gedauert, bis dieses Geld ersetzt worden ist. Wir haben genug Geld in unserem Wirtschaftssystem, um das zu ersetzen. Wenn Sie fossile Unternehmen als Partner auswählen, ist das Ihre Wahl und ich denke, Sie könnten eine bessere treffen.
So, should there be a ban on advertisement?
Also sollte es ein Werbeverbot für Ölunternehmen geben, genauso wie für Tabakwerbung?
I mean, I would say yes. And in the book, I do say yes.
Ich würde sagen, ja. Es gibt ein paar Länder, die damit schon angefangen haben. In Frankreich zum Beispiel gibt es keine Werbung für fossile Kraftstoffe mehr. Das hat zum Beispiel Einfluss darauf, wie die Formel 1 dort agiert. Die Stadt Amsterdam hat ein Werbeverbot für fossile Energien. Das ist ein anderes gutes Beispiel. Sydney in Australien guckt es sich an. Auch ein paar andere Orte haben entsprechende Gesetze vorliegen. Kanada zum Beispiel. Wir werden sehen, was daraus wird. Aber ich würde sagen, ja, verbietet Werbung für fossile Energien im Sport. Verbietet es von allen öffentlichen Plätzen, denn es gibt keinen Grund, diese Produkte zu feiern und zu bewerben, wenn wir wissen, dass sie so einen schädlichen Einfluss haben. Und es gibt mit der Tabakwerbung und anderen gefährlichen Produkten Vorbilder. Es gibt Alkoholwerbeverbote in Teilen der Welt, natürlich nicht überall, aber zum Beispiel im Mittleren Osten. Und ich denke, das ist angebracht, dass gewisse Produkte, von denen wir wissen, dass sie ungesund oder schlecht für Menschen sind, nicht mit Sport assoziiert werden, der für Gesundheit, Wohlbefinden und Gemeinschaft stehen soll.
Health and well-being and community and all these good things.
So in the end, when we look at the overall picture.
Wenn wir uns das Gesamtbild angucken, aus Ihrer Erfahrung heraus, welchen Einfluss kann der Sport haben, über den Klimawandel aufzuklären und sich an ihn anzupassen?
I think overall sport is going to have to.
Der Sport sollte sich darüber Gedanken machen, wie er operiert, wie der Kalender aussieht, wie er das Wohlbefinden der Menschen priorisiert. Und das heißt auch, den Menschen keine Dinge zu verkaufen, die ungesund oder schädlich für den Planeten sind. Ich denke, dass der Sport sehr, sehr vorsichtig sein muss, wie er kommuniziert, um sicherzugehen, dass er nicht übertreibt, dass er ehrlich darüber spricht, wie schwer das alles ist. Denn es ist schwer. Es ist wirklich harte Arbeit. Aber zugleich muss der Sport auch Druck auf seine Lieferkette ausüben, damit es dort besser wird. In 10 Jahren könnten wir eine völlig andere Konversation darüber haben, wie die Welt aussieht. Es könnte sein, dass der Sport alles richtig gemacht hat, dann reden wir darüber, wie großartig alles gelaufen ist. Oder in 10 Jahren haben wir eine sehr harte Konversation darüber, was alles schiefgegangen ist und das wäre sehr düster.
Madeleine, thank you so much for your time and your insights into this topic.
Thank you for having me.
Das war das Sportgespräch mit der Klima- und Sportwissenschaftlerin Madeleine Orr. Mein Name ist Maximilian Rieger. Danke fürs Zuhören.